Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Welche Frauen haben das Computerzeitalter mit erfunden? Das ist eine Frage in dem Buch It's a Nerd's World von Tobias Schrödel. Und wer sind denn die Nerds, die unsere moderne Social Media, Smartphone, YouTube, Bitcoin-Welt mit erfunden haben? Über dieses ganz und gar nicht nerdige Buch werden wir heute reden hier in dieser Lesart.
Adventskalender.
Ich verschenke das Tal des Todes vom niederländischen Reporter Frank Westermann. Westermann untersucht darin eine der mysteriösesten Naturkatastrophen des 20. Jahrhunderts. Folgendes ist passiert. Am 21. August 1986 kam es bei Neumond im Nyostal im Nordwesten Kameruns zu einem kompletten Artensterben. Plötzlich und ohne Vorwarnung starben im Verlauf einer Stunde fast 2000 Menschen, alle Tiere wie Vögel, Affen und Rinder. Nur ein paar Hütten blieben unversehrt. Das sind die Fakten. Aber was ist passiert? Westermann reist nach Kamerun und sieht, wie der Streit um eine Antwort nicht nur die Wissenschaft, sondern ein ganzes Land entzweit. Das Buch hat den Untertitel Eine Katastrophe und ihre Erfindung und das zeigt schon, dass es sich hierbei nicht nur um ein Protokoll eines Ereignisses handelt. Westermann interessiert sich für den Prozess der Interpretation von Fakten, denn die Wissenschaftler aus Europa haben eine Theorie über das Unglück, die aus den USA eine andere. Die Missionare vor Ort finden ihre Antwort, die sich völlig von der Politik unterscheidet. Und bald ist nicht mehr die Frage, was geschah da eigentlich, sondern wer hat recht. Und auch Jahre später blühen noch die Mythen und Legenden und sie werden instrumentalisiert, politisch, militärisch, kulturell und gefährden so das soziale Gefüge Kameruns bis heute. Damit liefert Westermann einen erstaunlich aktuellen Leitfaden über die Mechanismen von Wahrheit, Fakten und ihrer Deutung. Ich schenke das Tal des Todes meinem guten Freund Kai, der als Korrespondent in Dresden arbeitet, dort wo die politische Lage seit Jahren von Deutungshoheiten und Wirklichkeitskonstruktionen dominiert wird. Und vielleicht kann ihm das Buch da ja ein hilfreicher Kompass sein im postfaktischen Alltag zwischen sächsischen Fake News und Spin-Doktoren.
Patrick Walinski, unser Kollege aus der Filmredaktion, verschränkt das Buch von Frank Westermann, Das Tal des Todes, eine Katastrophe und ihre Erfindung. Das ist im Christoph-Links-Verlag erschienen. Der Mensch, der das erste funktionierende Handy gebaut hat, der ruft damit ausgerechnet seinen schärfsten Konkurrenten an beim weltweit ersten Handytelefonat. Der Grund, um den Konkurrenten mal so richtig zu ärgern. Das ist eine der Geschichten, die Tobias Schrödel erzählt in seinem Buch It's a Nerd's World, einem Buch über die Erfinderinnen und Gründer in der digitalen Welt. Tobias Schrödel ist jetzt in München für uns im Studio. Also guten Tag nach München, Herr Schrödel.
Guten Tag, Herr Mayer.
Man sieht schon an dieser Handygeschichte, dass Sie auch einen Sinn haben für die komischen Seiten der digitalen Geschichte oder die sonderbaren Seiten. Sie nennen sich selbst auch, wenn man auf Ihre Homepage schaut, ein Comedy-Hacker. Was ist das denn?
Ja, diesen Spitznamen habe ich übernommen. Den hat mir eine Computerzeitschrift einmal verpasst, weil ich wohl, und ich denke, das spricht sich mittlerweile auch rum, technische Gegebenheiten auch für Laien anschaulich und vor allem mit viel Humor erkläre. Also da gibt es was zu lachen. Und ich fand den Begriff Comedy-Hacker so passend und toll, dass ich ihn mir gleich als Wortmarke habe schützen lassen.
Ach so, gleich das ist ja geschickt.
Ja. Bevor jemand anders kommt.
Wir wollen aber auch Ihre hochseriöse Seite betonen. Also Sie sind ausgebildeter Fachinformatiker, Prüfer für die Industrie- und Handelskammer, viel unterwegs mit Vorträgen über die Welt der Hacker und eben Buchautor. Vor dem Nerdbuch gab es noch zwei andere Bücher, Der digitale Tod und Ich glaube, es hackt, war ein anderer Titel. Jetzt dieses Nerdbuch, das ist ja quasi so eine Art Geschichtsbuch der digitalen Welt. Warum dachten Sie, das sollte mal jemand schreiben?
Schauen Sie, wir nutzen ja sowas wie das Internet oder unser Handy tagtäglich, ohne darüber nachzudenken, wer denn das gebaut hat, wer es erfunden hat. Und diese Menschen waren aus meiner Sicht wirklich Helden, denn sie haben unsere Welt massivst verändert. Sie haben uns sehr viele positive, aber vielleicht auch zum Teil ein paar negative Sachen mitgebracht mit dieser Digitalisierung. Und weil diese Geschichten hinter diesen Erfindungen und diesen Menschen teilweise sehr viele Anekdoten und auch spannende Punkte haben, dachte ich mir, es ist unbedingt Zeit, ein Buch über diese Helden des digitalen Zeitalters zu schreiben.
Dann lösen wir die Handy-Anekdote, die ich schon so ein bisschen angetextet habe, mal auf. Wer hat denn da wen angerufen beim weltweit ersten Handygespräch?
Also es ging tatsächlich darum, nach dem Autotelefon ein erstes tragbares Telefon zu bauen, also sprich einen Akku so klein zu kriegen, dass er tragbar ist und alles. Und das hat ein Herr Cooper gemacht und hat das geschafft mit seinem Team von der Firma Motorola. Und sein größter Konkurrent, die Firma Bell Laboratories, da gab es einen Projektleiter, Joe Engel hieß der. Und die kämpften wirklich darum, als Erster auf den Markt zu kommen. Und als Cooper den ersten Prototypen testen musste in New York auf der Sixth Avenue, also umgeben von Hochhäusern, schwerste technische Gegebenheiten quasi, rief er Joe Engel an und fragte nur, können Sie mich gut verstehen? Und damit war klar, er hat das Rennen gemacht.
Und der Konkurrent hat sich die Platze geärgert.
Maßlos geärgert, genau. Es wird überliefert, dass er den Hörer wirklich so auf die Gabel geknallt hat, dass es richtig gescheppert hat.
Jetzt erzählen Sie solche Geschichten. Sie erzählen von Computerpionieren, von denen man schon öfter gehört hat. Also Charles Babbage zum Beispiel, Alan Turing, Konrad Zuse. Daneben aber dann ganz überraschende Pionierinnen des Digitalzeitalters, die Schauspielerin Hedy Lamarr zum Beispiel, in den 30er Jahren als schönste Frau der Welt angehimmelt. Was hat die denn in Sachen Computertechnik erfunden?
Das ist total spannend, weil sie ist eine von den Menschen in diesem Buch auch, von denen man eben noch nicht gehört hat. Hedy Lamarr hat mit einem Bekannten zusammen, einem Komponisten, selbst spielende Klaviere, sogenannte Pianolas, so abgestimmt, dass sie synchron bleiben. Also da ging es um ein gutes Dutzend dieser Pianolas, die spielen sollten selbstständig und die durften natürlich nicht aus dem Takt geraten. Und die Technik, die sie dabei entwickelt haben, fiel ihnen auf, die kann man auch im Krieg nutzen, nämlich zum Beispiel zum Springen von Frequenzen bei der Steuerung von Torpedos. Denn der Kriegsgegner, in dem Fall die deutschen Nazis, haben mit Störsignalen versucht, das zu verhindern. Und durch dieses Frequency-Hopping, wie das technisch genannt wird, also dem Springen der Frequenz hin und her, war das unmöglich für den Gegner. Und so kamen die Torpedos dann auch ins Ziel. Und diese Technologie wird heute genutzt bei Bluetooth und bei Handys und beim WLAN ohne Hedy Lamarr. Wäre das also so nicht möglich gewesen.
Also können wir in Zukunft, wenn wir Bluetooth einschalten, mal wieder an Hedy Lamarr denken.
Richtig, und so einen alten Film mit Heinz Rühmann, glaube ich, hat sie auch mal gespielt, mal wieder aus dem Schrank ziehen, ja.
Dann haben Sie noch eine Computerpionierin am Start, von der ich nie gehört hatte, Grace Hopper. Ja. Sie war Flottenadmiral in der amerikanischen Marine. Das ist ja schon mal erstaunlich, dass eine Frau da aufgestiegen ist in einen der allerhöchsten Ränge der US Navy und das schon in den 40er Jahren. Ja. Und das, obwohl sie keinen einzigen Tag auf einem Schiff zugebracht hat, was ja auch toll ist. Was hat diese Frau denn getan für die US Navy und fürs Computerzeitalter?
Grace Hopper hat schon in jungen Jahren sich für Technik interessiert. Also es gibt die Geschichte, dass sie im Haus, in dem sie lebte, alle Wecker auseinandergeschraubt hat, um zu verstehen, wie sie funktionieren. Und dieser Wissensdurst hat ihr also sehr geholfen in ihrem Beruf. Denn sie kam irgendwann mit einem der ersten Großcomputer in Berührung, dem sogenannten Mark I, hatte überhaupt keine Ahnung, wie so ein Teil funktioniert. Und ihr Chef begrüßte sie also mit den Worten, da sind Sie ja endlich, wo zum Teufel waren Sie denn so lange? Das ist das Ding, bitte berechnen Sie mir bis morgen irgendwelche hochgradig schwierigen mathematischen Aufgaben. Und Grace Hopper war in der Lage, aufgrund ihrer mathematischen Ausbildung und ihres Interesses an Technik, das tatsächlich zu machen, zu lernen. Und sie schrieb dann auch, weil eben das fehlte, das erste Computerhandbuch der Welt, weil sie den Mark I da einfach mal beschrieben hat, wie man mit dem arbeitet und wie er funktioniert. Aber sie hat noch eine andere Sache gemacht, die als Anekdote wunderbar gilt. Sie hat nämlich den ersten tatsächlichen Computerbug der Welt gefunden. Also Bug wird ja ein Fehler genannt in einer Programmierung oder in einem Rechner. Und dieser Bug damals noch in einem Computer mit Relais war nicht der übersetzte Käfer, sondern es war eine Motte, die sich in einem Relais verklemmt hat. Und da Motten nicht leiten, floss kein Strom und damit zeigte der Computer Fehler an.
Und somit hat sie quasi auch den Bug erfunden oder gefunden.
Genau, also den Begriff gab es vorher schon, aber sie hat den ersten leibhaftigen Bug entdeckt. Und ganz witzig als Geschichte vielleicht noch, diese Motte hat sie tatsächlich dann aus diesem Relais rausgezogen und mit einem Tesafilm in ihr Logbuch geklebt. Und diese Seite können Sie heute in einem Museum in den USA anschauen.
Da ist ihre Geschichte aufbewahrt. Zu den Geschichten in ihrem Buch gehören immer auch Fotos. Bei Grace Hopper haben sie ein besonders schönes Foto gefunden. Da guckt sie eher skeptisch in die Kamera, muss man sagen. Schon so als ältere Offizierin in Uniform. Und sie schreiben dazu, auch wenn man ihr das auf Fotos nicht ansieht, Grace Hopper liebte ihre Arbeit. Bei ihrem Geschichtenerzählen in diesem Buch, warum gehören eigentlich unbedingt Fotos dazu?
Also dieses Buch ist ursprünglich gedacht gewesen für ganz junge Menschen, ich sage jetzt mal so ab 11, 12 Jahren. So ist es auch von der Optik aufgemacht. Es sind einfache Sätze dabei, aber wir haben gemerkt im Laufe des Schreibens auch mit den Leuten, die für mich Korrektur gelesen haben, Mensch, die Geschichten sind so spannend, es muss eigentlich sein von 11 bis 99 und so sind wir dann auch rausgekommen, aber nichtsdestotrotz aufgrund des ursprünglichen Gedanken hier auch was für junge Menschen zu machen, damit die mal verstehen, wie das Handy, das sie täglich nutzen, funktioniert, ist die Aufmachung, ich sage es mal, jugendlich frisch.
Genau, Sie haben die Texte sehr fasslich geschrieben. Man braucht da selbst kein Nerd zu sein, um mitzukommen. Sprechen die Leser mit Du an, verpacken die Geschichten in überschaubare Einheiten. Diese Art zu schreiben, die hat mit der ursprünglichen Zielsetzung für junge Leute zu tun.
Genau, so ist es. Also wir wollten etwas machen, was man verstehen kann, ohne hier ein Technikbuch zu machen. Also Sie werden fast keine Technik finden. Und wenn, dann versuche ich das mit einfachen Worten zu erklären, zum Beispiel bei der Erfindung der Verschlüsselung. Das ist also ganz wichtig, dass man da auch versteht, wie das funktioniert. Und dann haben Sie auch durchaus die Möglichkeit, ab sofort mitzureden, selbst wenn Sie kein Techniker sind, wie sowas Komplexes funktioniert.
Wir haben jetzt vorhin gesprochen über Pionierinnen sozusagen einer früheren digitalen Welt. Jetzt gehen Sie natürlich bis an unsere Gegenwart ran, stellen auch die Nerds vor, die unsere moderne Welt von Social Media und Smartphone und YouTube und so weiter erfunden haben. Ich würde aber jetzt gegen Ende unseres Gesprächs auch noch auf eine andere Seite gern schauen. Sie sind ja eigentlich Spezialist für IT-Sicherheit und die Frage nach der Sicherheit unserer Daten, das ist ja so eine Grundfrage geworden dafür, wie wir eigentlich mit der digitalen Welt umgehen. Wenn wir mal ganz grundsätzlich werden, was raten Sie denn? Wie sollten wir umgehen mit Google, Apple, Facebook und Instagram sozusagen als Grundsatz dafür?
Also ich denke, und das ist eine ganz entscheidende Sache, wir müssen uns erstmal verstehen, welche Rolle wir in diesem ganzen Internet und diesen Diensten spielen. Und wenn man da mal wirklich klar und eindeutig drauf schaut, dann werden wir feststellen, wir sind gar nicht die User, wir sind eigentlich die Ware. Und wenn wir das mal für uns verstanden haben, dann können wir uns auch aus diesem ganzen Ding auch rausziehen irgendwie. Und zum Beispiel, das schreibe ich auch in dem Buch, den jungen Menschen als Rat auf die Tasche, lügt womöglich. Also wenn es darum geht, Profile zu bilden, sind diese Dienste unheimlich gut. Sie sammeln Daten, sie verknüpfen Daten sehr gut und sie können damit sehr, sehr viel herausfinden über einen. Ich habe in dem Buch das Beispiel von diesem Hundefoto, wo ich anhand eines einfachen Fotos, das ich bei Facebook hochlade, ich plötzlich weiß, bei wem der Hund wohnt, wo dieser Mensch arbeitet, was der verdient, in welchem Haus der wohnt, mit welcher Firma er einen Mobilfunkvertrag abgeschlossen hat und so weiter und so fort. Wenn wir diese Zusammenhänge verstanden haben, dann können wir uns da auch ein bisschen rausnehmen und auch Privatsphäre behalten. Und das, glaube ich, ist insbesondere für ganz junge Menschen sehr, sehr wichtig.
Aber Lügen ist ja eine gefährliche Empfehlung. Was für eine Art von Lügen meinen Sie denn da?
Also ich meine, im Netz Lügen heißt, auch mal falsche Angaben zu geben. Das macht natürlich nicht Sinn, wenn ich mir bei irgendeinem Online-Shop eine Lieferadresse falsch angebe, weil dann kommt die Ware nicht an. Aber in anderen Daten kann ich durchaus mal einen falschen Geburtsort angeben, wenn der zwingend abgefragt wird. Denn das geht die schlicht und ergreifend nichts an. Das sind nur Informationen, mit denen die Geld machen.
Auch noch diese Empfehlung in dem Buch It's a Nerd's World von Tobias Schrödel im Arena Verlag ist das erschienen und für 13 Euro zu haben. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Schrödel.
Danke auch, hat mich sehr gefreut.
Der Dichter Ivan Blatný wird in Tschechien gerade wieder entdeckt, besonders von jüngeren Lesern. Ivan Blatný wurde in seiner Heimat lange Zeit totgeschwiegen in sozialistischen Zeiten oder auch einfach vergessen. Das lag auch an seinem Hölderlin-Schicksal. Auch Ivan Blatný hat eine sehr lange Zeit seines Lebens als vielleicht psychisch Kranker zugebracht in psychiatrischen Kliniken in England. In Tschechien wird sein Werk jetzt wieder verlegt. Es gibt Filme über ihn, Bücher über ihn. In Brünn wird gerade eine Ivan Blatný-Ausstellung gezeigt zu seinem 100. Geburtstag am 21. Dezember. Olga Hochweiß stellt Ihnen Ivan Blatný vor.
Když člověk zapálí po práci cigaretu, úlevný lehký smích se vkrádá.
Mehr als 3 Jahrzehnte verbrachte er in psychiatrischen Kliniken und Krankenhäusern. Und trotzdem darf man sich Ivan Blatný als erfüllten Menschen vorstellen. Von einem Englandaufenthalt war der gefeierte Dichter nicht in die Tschechoslowakei zurückgekehrt. Die Kommunisten hatten die Macht übernommen. Die Flucht ins Irrenhaus habe Blatnys Freiheit als Dichter gerettet, sagt sein Biograf Martin Reiner.
Sie hätten ihm nach 1948 verboten, Gedichte zu schreiben, weil er nicht schrieb, wie es gewünscht war. Er hätte Selbstmord begangen oder wäre ins tschechische Irrenhaus gekommen, was weitaus schlimmer gewesen wäre als die Aufenthalte in den englischen Anstalten.
Martin Rainer gilt als der Blattneologe schlechthin. Er führt ein Archiv und hat zum 100. Geburtstag eine kleine Ausstellung in der Mährischen Landesbibliothek Brünn konzipiert. Auch einen umfangreichen Roman hat Rainer über Blatny geschrieben. 2014 wurde der zum tschechischen Buch des Jahres gewählt. Sein Titel: Der Dichter. Eine Collage über Blatnys Leben zwischen Poesie und Politik. Als Rainer den Dichter kurz vor dessen Tod 1990 in England besuchte, traf er auf Misstrauen und Angst. Selbst nach der samtenen Revolution wollte Blatny nicht so recht glauben, dass ihn niemand mehr verfolgen würde.
Er war nicht verrückt im Wortsinn, er war allerdings psychisch sehr fragil, ein Melancholiker, schwer melancholisch. Er hatte sich daran gewöhnt, in kompletter Isolation zu leben. Dort in den englischen Anstalten war er umgeben von einer Menge wirklich psychisch Kranker, sodass er sich dort selbst eine Schutzzone schaffen musste. In seinem Innern, in seinen Erinnerungen.
In den englischen Einrichtungen bahnen sich Blatnys Erinnerungen ihren Weg durch Gedichte. Erinnerungen an existenzielle Erfahrungen in Brünn, der Stadt seines frühen dichterischen Ruhms. Wie als fernes Echo tauchen Motive früher Gedichtbände auf, gestreift werden zentrale Wegmarken der tschechischen Avantgarde. Blatnys künstlerische Vergangenheit, der Poetismus, Surrealismus und die Gruppe 42 mit ihrer Alltags- und Stadtästhetik klingen nach.
Ich bin Poetist, spiele mit Farben und Klängen, mit Spiegeln, kaufe Bilder geschminkter Clowns.
Auf Zetteln, selbst auf Toilettenpapier kritzelt Blatny diese Texte. Aufbewahrt werden sie auf Bitten tschechischer Freunde von einer englischen Krankenschwester, die die Zettel an den Exilverlag 68 Publishers in Kanada schickt. So entsteht der Band Alte Wohnsitze. Es folgt die Hilfsschule Bixley. Darin vermischen sich die Namen einstiger Weggefährten mit Elementen aus dem gleichförmigen Leben in der Psychiatrie, mit Protagonisten englischer Fernsehserien, Filmen und banalen Tageserlebnissen, fragmentarisch, frei oszillierend zwischen Sprachen und Stilebenen. Alles wird Stoff für Poesie und Poesie zum, Zitat, Allheilmittel für alle Krankheiten.
Poetry is a panacea for all illnesses, die Marx Brothers und ihr Eidotter-Fight. Der Dichter spricht in verschiedenen Sprachen, unten im See, bei den Wassergeistern.
Wenn einer auf der Toilette sitzt und Gedichte schreibt und nichts hat außer seinem Stift, seinen Zigaretten und seiner Schokolade und all die Jahrzehnte seiner Erinnerungen aufschreibt an ein kurzes Glück, seine Kindheit, die Stadt und die Freunde, die Zeit bis 1948, als sich alles änderte, dann ist das ungemein berührend. Und ich denke, das zieht viele heute wieder zu seiner Lyrik. Das hat keine Analogie. Das ist eine ganz bestimmte Authentizität. Etwas, wofür er mit seinem Leben wirkt. Für die Lyrik hat er alles gegeben.
Martin Stöhr. Er hat die Wiederveröffentlichung der vier Brünner Gedichtbände Blatnys aus den 40er Jahren betreut. Pünktlich zum 100. Jubiläum erscheinen sie. Stöhr ist aber auch selbst Dichter. Sein in Brünn entstandener Gedichtband Vorübergehende Wohnsitze verneigt sich schon im Titel vor Blatny und seinen alten Wohnsitzen von 1979.
Meine Generation hat eine unglaubliche Situation erlebt. Wir waren 20, als durch die samtene Revolution auf einmal ganz neue verlegerische Freiheiten entstanden. Plötzlich waren wir konfrontiert mit einem literarischen Erbe, das lange Jahrzehnte unterdrückt und verdrängt war. Es eröffnete sich mit einem Schlag eine freie poetische Welt, die noch in den Jahren des Krieges existiert hatte. Ich bin froh, dass Blatnys Lyrik so lebendig geblieben ist, auch noch nach so vielen Jahren. Ihm ist etwas ganz Außergewöhnliches gelungen.
Auf Deutsch gibt es zwei Bände mit Texten von Ivan Blatny. Beide sind bei der Edition Korrespondenzen in Wien erschienen. Alte Wohnsitze hat Christa Rothmeier übersetzt und einen neuen Band aus dem Jahr 2018 haben Jan Faktor und Annette Simon übertragen. Hilfsschule Bixley ist da der Titel.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Verena Rosbacher. Ich habe bisher 3 Bücher geschrieben. Das letzte davon heißt Ich war Diener im Hause Hobbs, alle 3 bei Kiepenheuer und Witsch. Und ich stelle heute das Buch vor, das mein Leben verändert hat. Und zwar ist das Vicky und die starken Männer. Ich kann es nur empfehlen. Es hat alles, was ein Buch braucht. Ne? Tolle Protagonisten, einen ungewohnten Helden, den man erst gar nicht auf der Karte hat, dass der eigentlich der tragende Pfeiler des Ganzen ist. Viele Männer, manche davon dick, manche dünn, manche witzig, manche weniger, einen eher tumpen und aber dennoch sehr autoritären Vater, den es gilt, um den Finger zu wickeln und umzupolen. Viele Abenteuer, einen schrecklichen Sven, also auch das Böse, spielt eine große und zentrale Rolle in dem Ganzen. Liebende Mütter, wie wir alle streben natürlich nach liebenden Müttern. Sie sind in diesen Büchern, warten immer auf die heimkehrenden Helden. Es werden Abenteuerfahrten unternommen. Das Meer spielt natürlich eine große Rolle. Es wird getrunken, es wird gegessen, es wird gefeiert. Die Liebe kommt nicht zu kurz. Ilvi, na, die Freundin von Vicky. Und ich muss sagen, dieses Buch ist das zerlesenste Buch in unserem Haushalt. Also ich muss es sehr geliebt haben. Und auch meine Töchter lieben es sehr, meine Geschwister lieben es sehr. Es scheint ein Geheimnis, um dieses Buch zu sein. Und ich muss auch sagen, ich erkenne in meinem eigenen Schreiben die Wurzeln dieses Buches immer wieder. Auch in meinen Büchern gibt es hauptsächlich männliche Protagonisten. Na, das gibt mir natürlich sehr zu denken. Und ich denke, ja, damit muss ich mich abfinden und tue es auch ganz gerne. Vicky und die starken Männer, ich kann es sehr empfehlen.
Ein Buch ihres Lebens für Verena Rosbacher, Vicky und die starken Männer von Rüner Jonsson.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Den Dichter Walle Seier, den hat ein Dichterkollege mal vorgestellt als katzenleise daherkommenden Menschenfreund, der an ganz vielen Orten das Wunder alles Lebendigen sieht, wenn Pfützen den Himmel anhimmeln zum Beispiel. Mitbringsel heißt der neue Gedichtband von Walle Seier. Sein 8. ist das schon und unser Lyrikspezialist André Hatting hat diesen Band gelesen. Mitbringsel, das deutet ja schon so hin auf kleine Dinge, mitgebrachte Dinge. Welche sind das denn in dem Buch?
Das sind unscheinbare Alltagsdinge, die wir sehen, aber nicht wirklich wahrnehmen. Klingt paradox, ist aber so. Wir erleben sehr viele Sachen im Alltag, an denen gehen wir so vorbei, die nehmen wir als selbstverständlich hin. Walle Seier nennt das das Unscheinbare, man könnte auch sagen das allzu Offensichtliche, wie zum Beispiel Szenen einer sehr, sehr langen Ehe, in denen das eine Wort das andere geht, wo man sich aufeinander eingespielt hat. Er nennt das Gedicht, um eine Kostprobe zu geben, kleine Aufrechnung. Es beginnt, seine Schnäpschen, ihre Schnäppchen, ihr Beleidigtun, seine Ehrenkäsigkeit, seine Kegelbrüder, ihre Betschwestern, ihr umso mehrer, sein nichtsdestotrotz, sein Werkstattdunkel, ihr Nähzimmerlicht, ihr Vertrödeln, seine Schrittmeditation, sein Taubenschlag, ihr Hühnerstall, ihr Teelöffelmaß, seine Wasserwaage. Was mir an dem Gedicht sehr gefällt, ist dieses Paradoxon. Einerseits hat man dieses ritualisierte Einvernehmen, aber dann doch in diesem totalen Unverständnis in diesen beiden Welten.
Szenen einer Ehe, welche anderen Ausschnitte der Welt schaut sich Walle Seier noch an?
Man könnte, um in diesem Begriff vom Mitbringsel zu bleiben, von Habseligkeiten sprechen, also von einer Lieblingsstelle im Wald zum Beispiel, einem Kinderbild, er nennt es dann sehr schön Frühwerk, Lottogewinnzahlen oder die Taufkerze der Mutter. Das ist, glaube ich, ein sehr persönliches Gedicht. Die Mutter hat immer eine Taufkerze angezündet, wenn einer der Geschwister oder Walle Seier selbst eben eine bestimmte Prüfung zu erledigen hatte, wenn es dramatisch wurde, da gab es diesen Aberglauben. Und das Gedicht endet dann mit den Versen, ein Stummel bis auf das letzte Drittel heruntergebrannt. Und in diesem Gedichtband von Walle Seier gibt es auch ein sehr persönliches Kapitel. Und das ist wiederum seinem Vater gewidmet, Oskar Seier, in diesem Jahr gestorben. Und er widmet mehrere Gedichte diesem Vater. Zum einen in der Draufsicht, der Außenansicht des Sohnes, der sich um seinen Vater kümmert. Zum anderen aber schlüpft er in ein, zwei Gedichten auch umgekehrt in die Perspektive des Vaters. Etwa wenn er am Morgen versucht, einen Lichtschalter zu finden. Das ist sehr rührend und geht einem sehr nah.
Jetzt haben wir ja schon ein Beispiel gehört, der für ein Gedicht von Walle Seier. Wie würden Sie denn diese lyrische Sprache beschreiben? Was ist das für eine Art, Gedichte zu schreiben?
Sehr klar. Sehr sachlich, schnörkellos. Also man kann bei Walle Seier sagen, es ist immer Tag des offenen Verses. Also jeder, der auch, wenn er noch nie ein Gedicht gelesen hat, kann das eigentlich so nehmen. Und wenn er die Umbrüche wegnimmt, hat er eigentlich mehr oder minder sehr gute Prosa vor sich. Also absolut zugänglich, ohne große Komplexität. So würde ich es beschreiben.
Die Dichtung von Walle Sayer, der aus Baden-Württemberg kommt. Ich habe jetzt vergessen nachzuschauen, wie alt er eigentlich ist. Haben Sie es im Kopf?
Er ist 59.
Genau. 59. Ich frage auch danach, weil das Beispiel, das Sie vorgelesen haben, das ist ja ausgestattet mit lauter Dingen aus einer fast schon versunkenen, vergangenen Welt. Jetzt Taubenschlag, Betschwestern, Nähzimmerlicht, sowas. Schauen diese Gedichte eher so Richtung Vergangenheit?
Nein, gar nicht. Das ist, glaube ich, der Tatsache in diesem Beispiel geschuldet, dass wir hier über eine Ehe wahrscheinlich von älteren Menschen sprechen, die dann eben ihre Habseligkeiten, ihre Mitbringsel hüten. Normalerweise ist er ganz klar im Hier und Jetzt und auch sprachlich im Hier und Jetzt. Das ist keine reine Idyllenlyrik, würde ich sagen. Also wenn wir das Beispiel der Kinderzeichnung nochmal aufgreifen, das ist ein sehr klares Gedicht über das Hier und Jetzt. Der Vater, der sehr krank ist, der versucht, sich in seiner ihm entschwindenden Welt zurechtzufinden. Also eine sehr klare Sprache, Themen im Hier und Jetzt, ohne aber, dass einem so Heutigkeit oder Zeitgeist ins Gesicht springen.
Mhm. Und wie ist das mit dieser Klarheit und der Einfachheit dieser Gedichte? Einfachheit kann auch zu einfach werden. Wird das manchmal zu schlicht?
Das ist eine gute Frage und ganz ehrlich, ich kann sie nicht eindeutig beantworten. Also Anne Cotton, auch eine bekannte Lyrikerin, hatte mal über diese Art von Lyrik geschrieben, das sei Konstatierungslyrik. Man müsse im Grunde genommen nur so ein paar schön hergemachte Requisiten, also Sätze aneinander stellen und dann würde es, glauben die Dichter, so funktionieren. Sie sagt, sei Quatsch und Elend. Ja, und auch bei Walle Sayer gibt es das, dass er eben prädikatsfreie Aussagesätze so aneinander reiht und dann so auf den Effekt hofft. Da könnte man hier und da das Gefühl haben, hier wird Methode mit Masche verwechselt, das wird beliebig, es wird unterkomplex, es ist lyrische Hausmannskost. Ich persönlich teile das nicht. Ich habe nicht den Eindruck des sich Drückens und sich bequem machens hinter der Wirkung dieser Arrangements. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne wenige deutsche Lyriker, denen es gelingt, mit so einer leichten Sprache eine so starke Wirkung zu erzielen. Und für mich rückt Walle Sayer zumindest in seinen besten Versen damit auch an die Nähe des großen William Collins Williams.
Der Band Mitbringsel, der neue Gedichtband von Walle Sayer im Verlag Klöpfer und Naas, der erschien mit 120 Seiten, 20 Euro, ist der Preis. Vielen Dank an André Hatting. 8 Oscars hat der Film Cabaret mit Liza Minnelli abgeräumt und er hat den Roman Goodbye to Berlin von Christopher Isherwood weltweit bekannt gemacht. Der Roman, der spielt in den letzten Ausläufern der goldenen 20er in Berlin, kurz bevor die Nationalsozialisten die Macht übernommen haben. Die Autorin Katrin Passig und ihr Kollege Gerhard Henschel haben den Roman vor einigen Jahren neu übersetzt und Heinz Sommer hat aus dieser Lebwohl-Berlin-Fassung ein atmosphärisches Hörspiel gemacht, sagt Andi Hörmann.
Sie hören Rundfunkgerät des hessischen Ministerpräsidenten Otto Braun. Das gesamte öffentliche Leben in Deutschland befindet sich in einer schweren Krise.
Es ist die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Die politische Lage in der Weimarer Republik spitzt sich zu. Stimmungsmache und Plünderungen erschüttern die Hauptstadt.
Der Buchhändler ist bekannt für seine liberale, pazifistische Haltung.
Sie waren mit einem Lastwagen gekommen, auf den sie die Bücher warfen. Der Lastwagenfahrer las der umherstehenden Menge spöttisch die Buchtitel vor.
Das Land steht Kopf und die Berliner begegnen der drohenden Apokalypse mit rauschhafter Dekadenz. Ihre Sorgen, Nöte und Ängste versuchen sie in Swing und Schaumwein zu ertränken. Inmitten dieses wilden Treibens der analytische Blick des Schriftstellers.
Bobby, wo bleibt der Champagner?
In Arbeit, Chef? Sofort.
Mit absurd feierlicher Präzision vollführten die Tänzer und ihre Damen die schwierigen Figuren.
Der Schriftsteller Christopher Isherwood veröffentlicht mit Lebwohl Berlin 1939 das literarische Psychogramm einer Gesellschaft im Umsturz. Als Protagonist tritt er selbst auf. Ein Brite, der nach Deutschland kommt, um dort an einem Roman zu schreiben. Er wohnt in der Pension von Fräulein Schröder, die hier mit herrlicher Berliner Schnauze von Barbara Philipp gesprochen wird.
Guten Abend, Herr Isherwood.
Isherwood.
Seid doch.
Guten Abend, Fräulein Schröder.
Na, finden Sie sich langsam zurecht in unserem Berlin?
Ja, danke.
In der Übersetzung von Katrin Passig und Gerhard Henschel hat der Regisseur Leonhard Koppelmann Leb wohl Berlin als atmosphärisch dichtes Hörspiel inszeniert. Es ist dokumentarisch und fiktional. Historische Zeitbezüge treffen auf literarische Narration. Mit einer tollen Erzählstimme von Mathieu Carrière.
Die Welt am Abend, Welt am Abend, Schmeling, Boxweltmeister, Sieg über Sharky, dann Disqualifikation.
The inhabitants of this street know me by sight already.
Die Bewohner dieser Straße kannten ihn bereits vom Sehen.
At the grocers, people no longer turn their heads on hearing my English accent. As I order a pound of butter.
Wenn er mit englischem Akzent beim Kaufmann ein Pfund Butter verlangte, drehten sich die Leute nicht mehr nach ihm um.
Der Ich-Erzähler Christopher Isherwood, gut gesprochen von Christopher Nell, trifft in Berlin vor dem Hintergrund der allmählich machtübergreifenden Nationalsozialisten auf verschiedene Charaktere. Da ist Natalia Landauer, eine reiche jüdische Erbin, oder Peter und Otto, ein homosexuelles Paar, und die femme fatale Sally Bowles, eine junge Engländerin, die sich als Sängerin in halbseidenen Kabaretts anbiedert.
Chris, Darling, bitte, gib mir eine Zigarette. Ja. Kellner?
Die Dame?
Ich hätte gerne ein Glas Champagner.
Sehr wohl.
Natalia, und Sie?
Wenn überhaupt, nehme ich eine Schokolade.
Dem fast vierstündigen Hörspiel liegt eine Musik-CD bei. Jörg Achim Keller hat für die Inszenierung Swing-Nummern mit Zeitkolorit komponiert. Stark umgesetzt von der HR Big Band. Dieses Hörspiel ist poetischer als Tom Tykwers Serienepos Babylon Berlin, aber nicht ganz so schonungslos entblößend wie der Filmklassiker Kabarett mit Liza Minnelli. Für beide Adaptionen war Isherwoods Buch Leb wohl Berlin auch die Vorlage. Dennoch ein sehr gutes Hörspiel. Eine akustische Zeitreise voller zeithistorischer Details, bei denen uns noch heute das Lachen vergeht.
Antisemitismus am Ende der Weimarer Republik im Hörspiel Leb wohl Berlin nach dem Roman von Christopher Isherwood. Das Hörspiel von Heinz Sommer ist im Hörverlag erschienen, auf 4 CDs und für 24 Euro zu haben.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
So, machen wir uns erstmal miteinander bekannt. Guten Tag auch von mir. Los geht's, bitte. Stimme B. Und jetzt zusammen. Stimme A muss früher kommen, noch einmal. Das kann doch wohl nie wahr sein. Noch einmal. Das war ja zu erwarten. Wieso arbeite ich eigentlich mit Ihnen zusammen?
Wie dein Zimmer wieder aussieht, Papa.
Oh Mann, wen stört das denn?
Na, mich zum Beispiel. Solange du Verantwortung für mich hast, musst du dich schon an gewisse Regeln halten.
Und wer bestimmt die Regeln?
Oh, Papa, es gibt Regeln, an die hält sich jeder.
Ja, aber der Vater vom Olli, der räumt auch nie sein Zimmer auf. Und keiner sagt was.
Ja, also der Klaus, der hat es nie zu etwas gebracht. Und der Olli, ich glaube, der lässt seinem Vater auch nicht alles durchgehen. Aber lenk nicht von dir ab.
Ich lenk nicht ab? Ich jedenfalls übernehme die Verantwortung dafür, wie mein Zimmer aussieht.
Ja, du wirst aber deiner Verantwortung nicht gerecht. Und deshalb musst du dich den Direktiven anderer unterordnen.
Direktive-Bums. Immer wenn du nicht weiter weißt, dann kommst du mit so komischen Fremdworten. Aber es macht auf mich keinen Eindruck mehr.